Hallöchen, schön, dass du eingeschaltet hast zum Kakaomischer Podcast. Heute bei mir zu Gast Tobias Frank. Tobias widmet sich einer neuartigen Praxis. Sie nennt sich Thai-Yoga-Massage. Und Thai-Yoga-Massage verbindet ganz, ganz viele Elemente in sich. Es ist die Achtsamkeit der Berührung. Es ist das bewusste Miteinander, der Flow, die Heilungsintention, die bedingungslose Liebe, also all diese Worte und noch mehr fallen in diesem Gespräch und wir gucken, wie wir das anhand einer Praxis nicht nur für uns selber erleben, sondern auch weitergeben können, wie wichtig Berührung für uns eigentlich ist und was wir mit Berührung alles erreichen können und vielleicht sogar in Kombination mit Kakao. Und da freue ich mich, dass du eingeschaltet hast und dass du auf diese Reise mitkommst und wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen zum Kakaomischer Podcast. Tobias, wie schön, dass du da bist.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich schon seit längerem auf unser Gespräch, weil du nämlich was mitgebracht hast, ein Spezialgebiet, was auch mich schon länger interessiert und wo ich auch immer wieder Berührungspunkte mit hatte. Und ich würde sagen, bevor wir tiefer in die Thai-Yoga-Massage eintauchen, wäre es schön, wenn du mich und auch die Zuhörerin mitnimmst, was das eigentlich bedeutet. Weil die meisten von uns kennen Thai-Massage, wenn auch nur aus irgendwelchen dubiosen Salons in der Innenstadt. Die meisten von uns kennen Yoga. Ich bin auch ausgebildeter Yoga-Lehrer und was sich dann natürlich viele fragen ist, wie webt das zusammen und warum?
Ja, sehr gerne. Thai-Yoga ist für mich im Prinzip passives Yoga und ich praktiziere das schon seit, ja, 15, 16 Jahren, hatte natürlich auch das erste Mal Kontakt mit Thai-Massage in Thailand, war davon ganz begeistert, habe mich dann aber für den Begriff Thai-Yoga entschieden, weil es für mich wirklich passives Yoga ist. Es ist auch für mich eine spirituelle Praxis, es sind nicht nur reine Techniken und so wie du sagst, viele Menschen haben leider häufig auch schlechte Erfahrungen mit Thai-Massage gemacht. Die erleben sie als unachtsam, zum Teil natürlich auch diese Geschichte mit Happy End. Also das ist natürlich für mich eine ganz andere Richtung. Oder dass Menschen sagen, oh, Thai-Massage ist das, wo du sie auf dem Rücken rumtrampeln. Mhm. Und Thai-Yoga verbindet quasi das Wissen aus der traditionellen Thai-Massage mit der Achtsamkeit, mit der Präsenz, mit den Qualitäten der Berührung. Für viele Menschen ist es schwierig zu verstehen, dass, wenn sie das von außen drauf gucken, es sieht sehr ähnlich aus, aber es geht darum auch, wie es sich anfühlt. Und du hast ja auch gesagt, dass du halt Yoga-Lehrer bist. Wir können zum Beispiel, wenn wir uns dehnen, dann können wir das auch machen, so stretchen, wie das ein Läufer macht, rein mechanisch. Oder wir spüren in uns hinein und wenn wir ganz bei uns sind, wenn wir fühlen, wir nehmen den Atem mit unser Bewusstsein, dann wird aus einem Stretch eine Yoga-Asana. Und genauso kann eine Berührung rein mechanisch wirken. Ich kann diese wunderbaren Techniken aus der Thai-Massage nehmen und rein physisch tun die gut, entspannen die, lösen was. Aber wenn ich noch diese Präsenz, die vier Qualitäten der Berührung, wobei die Liebe unter anderem eines, also diese Herzenergie mit reinnehme, dann kann die Berührung tiefer gehen und kann auch die Seele berühren und kann ganz tiefere Schichten energetisch, emotional öffnen.
Wow. Also letztendlich ist das ein Portal, ähnlich wie das Yoga. Ne? Also klar, da gibt es eine Anzahl an Übungen und auch eine Geisteshaltung, die dahinter steht. Doch was dadurch erfahrbar ist, ist ja komplett individuell und kann sehr, sehr tief gehen, nehme ich an.
Absolut. Und das Spannende ist, dass die Formen gar nicht so wichtig sind. Also wir sind in dieser 3D-Welt und wir schauen immer auf die Form und wie sieht's aus. Und gerade auch die Deutschen, wir wollen es alle so perfekt machen und gucken, wie kann ich diese Technik meistern. Und ich zitiere gerne Osho, der da sagt, Berührung, Körperarbeit ist zu 90% Liebe und zu 10% Technik. Und gerade wir Deutschen, wir stürzen so auf diese 10%. Wir wollen es richtig perfekt machen. Aber dabei ist der Teil gar nicht so wichtig. Wichtiger als das, was wir tun, ist wer wir sind, wie unsere Energiesignatur, unsere Schwingung ist. Deshalb stimme ich mich zum Beispiel zu Beginn jeder Session ein und ich entspanne mich selber, denn wie wollen wir an jemand anders Entspannung vermitteln, wenn wir selber nicht entspannt sind? Also das ist das Geheimnis, das Sein statt das Tun. Es ist halt diese Yin-Energie, die in der heutigen Zeit viel zu kurz kommt.
Absolut. Und die in Thai-Yoga sozusagen im Fokus steht, ne? Weil die Person, die empfängt. Da ist kein, ich arbeite mit oder ich atme heftig, damit es noch doller geht oder wie auch immer, sondern es ist ja ein reines Empfangen. Weiß ich aus meiner Erfahrung, dass das gar nicht so leicht ist.
Kannst du absolut vielleicht dazu noch was sagen? Absolut. Also wir sind es ja so gewohnt, Kontrolle zu behalten und unseren Körper selber zu bewegen. Es erfordert Mut, loszulassen. Und wir brauchen auch einen sicheren Rahmen. Und deshalb ist ganz wichtig, dass in einer Thai-Yoga-Session ein sicherer Raum geschaffen wird. Das fängt mit der ersten Berührung an, mit der ersten Berührung, wenn die langsam ist, wenn die bewusst ist, dann kann ich mich entspannen, dann kann ich loslassen, aber nicht, wenn mich jemand irgendwie anfasst. Also ganz wichtig, dass ich mich auch hingeben kann. Also ist der eine Grund, dass wir das nicht gewohnt sind. Der andere ist, dass natürlich unsere Nervensysteme chronisch überreizt sind und da ist so eine Grundspannung. Wir sind im Flucht- und Kampfmodus. Wir befinden uns im Modus der Angst, die Gehirnwellen häufig in der Beta-Frequenz. Also wir sind so einseitig rational, gucken, wo ist die Gefahr. Und es braucht einfach einen anderen Modus. Und durch den kann ich in Thai-Yoga reinkommen, nämlich in Spüren, die Aufmerksamkeit weg vom Außen, rein nach innen nehmen. Und das Tolle ist, dass es nicht nur den Empfangenden betrifft, sondern auch, wie gesagt, wenn ich gebe, begebe ich mich in die gleiche Schwingung und auch ich entspanne mich. Wenn ich mich furchtbar anstrengen würde, würde es ja der andere Mensch merken, könnte sich nicht entspannen. Und deshalb ist es für mich Win-Win. Also viele Menschen, die Thai-Yoga das erste Mal ausprobieren, auch von anderen Massagerichtungen, die sind überrascht und ja, ich hätte nie gedacht, dass es so leicht sein kann und dass nicht nur das Empfangen Freude macht, sondern auch das Geben, weil es nämlich mit keinerlei Anstrengung verbunden ist. Wir arbeiten aus der Körpermitte, wir nutzen unsere Bodymechanik und insofern ist es kein Tun, kein Machen, wo ich mich jetzt wahnsinnig beanstrengen muss.
Und doch ist die Technik wahrscheinlich essentiell, ne? Also es ist sehr wichtig, wie ich meinen Körperschwerpunkt auf jemanden drauf verlagere oder eben nicht. Wie würdest du sagen, ist da vielleicht der Anteil bei der Thai-Yoga-Massage von, okay, ich muss die Technik wirklich beherrschen und wie viel kann ich rein aus dem Gefühl machen? Also vielleicht, weiß ich nicht, lege ich mit meiner Frau im Bett und sage so, hey, komm, ich drücke jetzt mal dein Bein dahin und irgendwie fühlt sich das gut an und zack, habe ich sie im Schwitzkasten. Ist vielleicht schwierig, wenn ich keine Ahnung von der Technik habe und gleichzeitig ist, wie du gesagt hast, die Technik halt auch nur 10%.
Ja, Technik, die größte Technik, die wichtigste Technik ist Bewusstsein, ist Spüren, denn Thai-Yoga ist nicht etwas, was von außen dazu kommt, das ist etwas, was in uns drin ist, zum Beispiel die Arme zu strecken, aus der Körpermitte zu arbeiten. Oder ein anderes Beispiel, also zum Beispiel, ich sitze da ganz entspannt, wenn ich jetzt die Schulter nach unten hängen lassen würde und den Kopf nach vorne, das ist ja so, wie viele Menschen im Büro am Schreibtisch sitzen. Die wissen Intellekt, dass das natürlich total bescheuert ist, so zu sitzen, aber das ist keine Frage des Wissens, es ist eine Frage des Bewusstseins, wenn sie sich spüren würden, dann würden sich aufrichten, die Schultern entspannen und würden bequem sitzen. Und genauso ist es im Thai-Yoga auch. Es ist eine Frage des Bewusstseins, der Selbstwahrnehmung, dass ich nämlich immer wieder mit mir in Kontakt gehe und spüre, fühlt sich mein Körper gut an, fühlt sich das stimmig an. Und deshalb sind alle Antworten in uns. Der innere Guru ist in uns. Viele Menschen suchen ja nach außen und die gucken und wie kann es einer machen? Und auch die Technik ist ja was im Außen. Das ist ja eine Regel, der ich folgen kann, Bücher, die ich lesen kann, irgendwas, was ich intellektuell konsumieren kann. Aber das Wissen ist nicht so wichtig wie das Spüren. Das Spüren ist das Allerwichtigste. Wissen ohne Spüren bringt nichts. Also wenn wir zum Beispiel einen Arzt nehmen oder im Yoga, ne? Wenn du alle Yoga-Bücher konsumierst und du haust dir all das Wissen rein, bist du dadurch noch kein guter Yoga-Lehrer, guter Yoga-Lehrer wirst du durch das Embodiment, dadurch, dass du es tust, dadurch, dass du das deine eigene Praxis hast. Und dann kannst du aus deinem Sein, kannst du diese Erfahrung teilen. Und genauso ist das im Thai-Yoga auch.
Spannend. Und doch hast du ein Buch geschrieben.
Ja.
Witzig genug. Nehmen wir uns mal auf die Reise mit zu diesem Buch und was so dein innerer Prozess war, das dann doch zu verschriftlichen, wo das so eine Arbeit des Fühlens ist eigentlich.
Ja, kann ich gerne machen. Also ich schreibe sehr gerne. Ich bin ja ursprünglich gelernter Journalist. Und es war ein Kindheitstraum, kann ich sagen, so von mir ein Buch zu schreiben. Ich habe sehr, sehr viel gelesen als Kind und das war immer schon mal ein Wunsch. Und als ich angefangen bin, Thai-Yoga zu unterrichten, habe ich auch ein Manual gehabt. Ich habe einfach so Fotos gemacht, die habe ich kopiert in schwarz-weiß, sahen blöd aus, zum Teil waren sie nicht richtig zu erkennen. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, das kannst du doch mal eine Schippe professioneller machen und da ein Buch schreiben. Und ich habe natürlich auch andere Bücher gesehen in Thai-Massage. Und was da auch für mich die Lücke war, die anderen Bücher, die ich gesehen habe, es waren alle Manuals. Also drück auf A, dann passiert B. Mhm. Also alle sehr auf der technischen Seite. Noch kein Buch, was Thai-Yoga-Berührung in einem ganzheitlich spirituellen Kontext dargestellt hat. Und diese Lücke wollte ich schließen. Klar, um auch die Technik zu vermitteln, die wird erklärt, aber es gibt natürlich auch mehr um die Technik drumherum, die vier Qualitäten der Berührung, auf die ich eingehe und das halt in einem großen Kontext, um diese wunderbare Form der Körperarbeit für mehr Menschen erreichbar zu machen.
Mega. Also ich kenne das Gefühl sehr gut zu merken, oh wow, da ist schon so viel Geschriebenes und gleichzeitig deckt nichts davon das ab, was für mich so essentiell ist bei dieser Arbeit.
Und das ist wieder das gleiche Thema, ne, mit dem Wissen. Ja. Also meine Frau und ich haben auch manchmal das Thema, ach, jetzt, das kann ich nicht schon sagen, das ist schon 100-mal geschrieben im Internet und so weiter. Und dann sage ich, es geht nicht um Wissen. Also wir haben eine Überfülle an Wissen, also an Blogs, an Podcasts und wir haben jetzt beide auch einen Podcast. Aber das ist nicht schlimm, weil es geht nämlich um unsere Art der Weise, die Welt zu sehen, andere Menschen durch unser Beispiel zu inspirieren. Es geht auch hier um unsere Energiesignatur. Und Menschen suchen Leader, suchen Menschen, die auch das verkörpert haben, die diesen Weg schon gegangen sind. Und deshalb im Yoga, ich finde es immer so furchtbar, wenn da vorne jemand ist und der liest ein Buch aus dem Buch vor und man merkt so, der hat das nicht erlebt, das hat nichts mit dem zu tun. Viel spannender ist es doch, mal eine Geschichte aus dem Alltag zu erzählen, als mir gestern das und das passiert ist. Und das berührt wirklich Menschen, wenn wir wirklich sie durch unsere Erfahrung mitnehmen. Und das ist das Geheimnis.
Und es ist so deutlich spürbar. Also wenn jemand zu dir spricht und er erzählt etwas, was er oder sie gelesen hat, und so aus dem Intellektuellen heraus geht das bei uns auch ins Intellektuelle rein. Das ist anstrengend. Das kennen wir aus der Schule. Da steht einer, der hat irgendwas auswendig gelernt, dann schreibt er es an die Tafel, wir müssen dem folgen und innerhalb von 5 Minuten habe ich eigentlich keinen Bock mehr und schieße lieber Papierkugeln durchs Klassenzimmer. Wohingegen, wenn jemand wirklich was, wie du gesagt hast, erlebt hat und das Teil von diesen Menschen ist und er das mit den Menschen im Raum, mit den Kindern teilt, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Es ist dann eine Geschichte. Es sind nicht einfach Informationen, sondern es ist dann eine Geschichte, eine Story und die trägt Emotionen. Die hat so viele mehr Ebenen als einfach dieses, ja, okay, ich weiß und ihr solltet auch wissen. Und das war auch mein ewiger Kampf mit dem Schulsystem, vor allem hier in Bayern.
Ja.
Jetzt würde ich mit dir super gerne auf die vier Qualitäten der Berührung eingehen, weil du die schon öfter erwähnt hast und vielleicht können wir auch bei jeder Qualität kurz halten und da mal eintauchen und vielleicht auch für Beispiele suchen.
Sehr gerne. Die erste Qualität der Berührung ist für mich die Achtsamkeit. Achtsamkeit hat zwei Komponenten oder zwei Flügel, könnte man sagen. Der erste Flügel ist die Präsenz, ist ganz im Hier und Jetzt zu sein. Der Verstand, der eilt immer vorweg in die Zukunft, manchmal ist er in der Vergangenheit, der Körper ist immer im Hier und Jetzt und wenn wir ganz präsent sind, dann können wir auch mit dem Körper auf dieser Ebene in Kontakt kommen. Das ist das eine. Und das zweite ist diese Ebene von nicht bewerten. Gerade wenn es auch um Gefühle geht. Das ist so essentiell im Thai-Yoga. Und viele Menschen, die labeln, die wollen gute, schöne Gefühle haben, aber das Herz kann nur fühlen oder nicht fühlen. Und um diesen Raum zu schaffen für andere Menschen, ist wichtig, alles da sein zu lassen und nicht mit einem Urteil ranzugehen, auch nicht zu denken, da ist jemand kaputt oder da muss ich irgendwas im Körper reparieren oder so mit dieser Kopfbrille rauf, einfach da sein, voll präsent sein, nicht urteilen. Das ist die Achtsamkeit.
Mhm. Ja, stelle ich mir tatsächlich gar nicht so leicht vor, denn wenn wir in so eine Session reingehen, angenommen, ich bin jetzt der Practitioner und ich habe jemanden, der kommt zu mir, hat die und die Beschwerden oder den und den Wunsch, die Intention, die Hoffnung, wie auch immer, und dann begleitet uns das während der Session natürlich. Ne? Ich weiß, diese Person zahlt Geld, da ist so dieses Druckmittel in Anführungszeichen, und dann schwingt er die ganze Zeit mit, okay, die Person will vielleicht von A nach B. Und wie machst du es da, das, wie soll ich sagen, da sein zu lassen, diese Intention, und gleichzeitig aber nicht ihr zu verfallen und zu versuchen, dahin zu arbeiten?
Das ist eine gute Frage. Es gibt einen ganz machtvollen Helfer, den wir Menschen viel zu wenig nutzen, und das ist unser Unterbewusstsein. Und wir denken immer, wir müssen alles so machen mit dem Kopf. 99,9% geschehen ohne unser Zutun. Der Atem kommt ganz natürlich, das Herz schlägt ganz automatisch. Und all diese Prozesse sind unterbewusst. Das macht jetzt in dem Fall das autonome Nervensystem. Und auch das Unterbewusstsein ist ein machtvoller Helfer. Ich führe ein Vorgespräch am Anfang, wie du sagst, dann sind Wünsche, Erwartungen. All das kommt in mein System rein. Und dann bin ich aber nicht mit jeder Berührung, oh, was hat die am Anfang gesagt, was kommt jetzt als nächstes, sondern ich lasse mein System machen, und das ist wirklich wie Jazz. Also das entsteht dann ganz spontan im Moment, und ich habe das Glück, dass ich natürlich das schon einige Jahre mache und da weiß ich, wie viele Sessions schon gegeben habe. Deshalb kann ich so fließen und in diesem Flow-Zustand sein und einfach nur in diesem Moment sein und einen Schritt tun, und dann zeigt sich der nächste und dann der nächste und dann der nächste. Der Kopf will immer den Masterplan haben, der will ein Sequencing, vielleicht kennst du es noch von den ersten Yogastunden, Stundendiagramm, alles Mögliche, und dann kommen ganz andere Menschen drin und du merkst, du musst das Konzept über den Haufen werfen. Mhm. Und genauso ist es so, insofern habe ich kein starres Konzept, wenn habe ich Ideen, flexibel, aber das ist immer wieder im Moment, kann sich das verändern. Also zum Beispiel auch, wenn jemand einschläft während der Session, mache ich andere Sachen, als wenn er bei Wachbewusstsein ist. Und insofern spielt das natürlich eine Rolle, das Vorgespräch, aber das bindet mich nicht in eine feste Richtung, dass es jetzt den Ablauf einer Session ganz genau festlegt, bis ins Detail.
Oft ist es ja auch so, dass Menschen denken, sie hätten XY oder sie bräuchten XY, und dann zeigt das System aber was ganz anderes. Und wie du gesagt hast, was, wenn die Person einfach einschläft und da offensichtlich ein Ruhebedürfnis, ein Entspannungsbedürfnis viel mehr da ist als der Schmerz im linken Ellenbogen oder so. Und auch dem dann seinen Raum zu geben und nicht zu sagen, hey, es geht hier um deinen Ellenbogen, wach auf und wir machen jetzt dieses und jenes. Ne? Das ist
ja klasse. Ja, also das ist genau das, was Menschen denken, was sie brauchen, ist nicht immer das, was sie wirklich brauchen. Auch gerade zum Beispiel Männer sagen, oh, gib's mir richtig feste und da rein und so. Manchmal sind es die Menschen, die einfach nur bräuchten, dass man eine Hand auflegt und da ist und spürt. Natürlich möchte ich jetzt, wenn jemand das im Vorgespräch äußert, ist es schon wichtig, darauf einzugehen. Und zugleich ist es nur ein Teil. Und das Gute ist, auch erstmal aus diesem Konzept von richtig und falsch rauszukommen, weil das kommt ja aus der Schule, jede Berührung ist gut und richtig, und in dem Sinne gibt es keine falsche Thai-Yoga-Session. Also es gibt eine, die vielleicht noch mehr den Bedürfnissen dient, aber weil Berührung ja auch ganzheitlich ist, wird die Energie immer in Fluss gebracht, und insofern kann ich nichts falsch machen. Da brauche ich keine Angst haben oder muss mich jetzt irgendwie stressen, auch wenn da bestimmte Wünsche sind oder so. Letztlich fließt die Energie, und es können unterschiedliche Wege geben, die alle zu einem Ziel führen, nämlich Entspannung loslassen.
Ja, und in der Entspannung passiert dann die Magie. Ne? Da kann Trauma gesehen werden, da kann Schmerz losgelassen werden, all das. Okay, Nummer 1, Achtsamkeit.
Genau, Nummer 2 ist die Klarheit. Klarheit könnte man auch übersetzen mit Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein. Denn damit jemand anders mir vertrauen kann, ist ein essentieller Schritt nötig. Ich darf mir selber vertrauen. Wenn ich das nicht tue, dann kann es niemand anders machen. Und vielleicht kennst du das auch aus dem Yoga, wenn man manchmal einen Assist bekommt oder eine Berührung und dann weiß man, was will dieser Mensch? Und das fühlt sich irgendwie komisch an. Und es muss nicht unbedingt mit der Druckintensität einhergehen. Es kann weich, es kann aber auch kräftiger sein. Also wichtig ist eine innere Klarheit. Ich vergleiche das gerne auch mit dem Tanzen. Ich tanze gerne, meine Frau tanzt gerne. Da wollen wir eine klare Führung geben. Und genauso möchte ich, wenn ich empfange, eine klare innere Führung spüren. Also nochmal nicht im Sinne einer Rigidität oder dass der Druck fest sein möchte, aber ich möchte fühlen, da ist jemand, der strahlt eine Sicherheit aus, weil dann kann ich mich auch entspannen.
Wow, das ist eine tiefe Weisheit tatsächlich. Ne? Also mit der eigenen inneren Führung präsent zu sein und zu wissen, also klar, wir können nicht überall immer in der Führung sein, weil es gibt viele Felder, da kennen wir uns nicht aus. Ne? Wenn du mich auf eine Baustelle stellst und ich soll da irgendwas führen, besser nicht. So zu erkennen, okay, nee, da ist da nicht, aber vielleicht bei mir jetzt im Unternehmerkontext, vielleicht in Bezug auf Kakao zu merken, hey, ich habe genug Erfahrung, ich habe genug Ausbildung und ich kann führen auf diesem Gebiet.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die Einstellung, die es braucht. Ja, genau.
Ja, genau. Führung beginnt mit innerer Führung und diese innere Führung haben wir immer. Und selbst wenn du sagst, du bist jetzt in einem Kontext, wo du merkst, da habe ich jetzt nicht das Wissen, auch das ist eine innere Führung. Das hat ganz viel mit innerer Führung zu tun, auch Grenzen zu erkennen, zu merken, okay, es passt jetzt nicht. Und Beispiel von dir finde ich super, dass auch im Yoga-Kontext viele Menschen konsumieren eine Ausbildung nach der anderen, weil sie Sicherheit im Außen suchen, durch Regeln, durch Strukturen, durch intellektuelles Wissen. Aber das funktioniert nicht, wenn du dieses Vertrauen nicht in dir selber hast. Und das hat ganz viel mit Fühlen zu tun, in der Verbindung zu der Herzintelligenz. Und ja, ich glaube, das verbindet ja auch unsere Arbeit mit dem Kakao, ist ja auch, was bringt uns ja auch ans Fühlen. Und
genau, und an die innere Führung.
Ja.
Und was passiert da drin, was will vielleicht gerade passieren? Und ich finde das so spannend, weil ich immer wieder so durch unser Gespräch zurückgeworfen werde auf meine Schulzeit. Und wenn ich mir überlege, was mir die Schulzeit wirklich beigebracht hat, dann ist es das Improvisieren tatsächlich. Weil ich habe nie gelernt, ich habe nie Hausaufgaben gemacht. Ne? Das war mir alles viel zu kopflastig und ätzend. Und dazu war ich aber gezwungen, dann im Moment mit dem, was ich wusste und was ich hatte und was im Heftantrag meines Banknachbarn stand, sag ich mal, zu rekreieren. Und das konnte ich dann irgendwann richtig gut. Und ich merke, das ist so ein Skill, der ist mir total erhalten geblieben. Und ich bin so ein Problemlöser geworden im Moment. Viel mehr, als dass ich jetzt noch die 16 Bundesländer der Bundesrepublik aufsagen kann oder, weiß ich nicht, von Goethe erzählen kann sozusagen. Sondern das sind so diese Meta-Skills. Ne? Und ich glaube, darum geht es bei der Thai-Yoga-Massage auch, diese Meta-Skills zu beherrschen und auch eine gewisse Introspektion zu haben. Wer bin ich und was repräsentiere ich und wo möchte ich mit dieser Person hin?
Ja, absolut. Und das ist ja das Coole auch, wir sind noch nicht ganz durch mit den 4 Qualitäten, aber indem ich diese auf der Thai-Yoga-Matte meistere, meistere ich die natürlich auch für mein Leben. Und wenn ich lerne, eine klare Berührung zu schenken, Sicherheit zu vertrauen, wenn ich merke, ich kann meiner Intuition vertrauen, dann ändert sich natürlich mein Leben auch. Dann entscheide ich ganz, ganz anders. Dann lasse ich mich nicht manipulieren, von anderen Menschen in eine bestimmte Richtung drängen lassen. Und schön, dass du noch so viel Positives aus der Schule ziehen konntest. Also für mich ist es ist eine gesellschaftliche Institution, die auch darauf angelegt ist, innere Impulse zu unterdrücken und Menschen vom Fühlen wegzubringen und letztlich auch ein System, was uns einseitig in den Verstand reinbringt, weil wenn wir wirklich uns selber vertrauen, sind wir stark und dann kaufen wir auch nicht Blödsinn, den wir nicht brauchen. Und das ist, also wenn man da wirklich mal tiefer schaut, ist es ein großes Feld, aber ich glaube, die Abzweigung ist ja gar nicht, das wäre nochmal ein eigenes Thema.
Fürs nächste Mal total gerne. Und ja, für mich hat in dem Bezug die Thai-Yoga-Massage ja dann auch alle Qualitäten einer Kunst. Also wirklich, wie die Kampfkunst eine Kunst ist, wie die bildende Kunst, die darstellende Kunst und die im Prinzip so dieses Prisma bildet, um das, was du in dieser Kunst lernst, in die Welt hinauszustrahlen.
Ja, es ist die Kunst der achtsamen Berührung und das ist für mich auch ein heiliger Tanz. Es gibt ganz viele Parallelen, habe ich festgestellt, von Dingen, die ich gerne mache. Tanzen, Thai-Yoga, auch Impro-Theater. Alles kann man nicht mit dem Kopf machen. Es geht darum, im Moment zu sein, auch zu fühlen. Beim Tanzen möchte ich auch fühlen, wo geht's hin, welche Richtung, und im Thai-Yoga auch. Es ist ein Dialog ohne Worte. Das ist das Schöne, das bringt uns zu der nächsten Qualität, nämlich dem Spüren. Die dritte Qualität der Berührung ist das Spüren, wirklich so still zu werden, dass ich in diesen Dialog eintreten kann und zu fühlen, wo möchte es denn hingehen? Und es ist so, dass wir immer fühlen. Auch mit der Druckintensität bei den Ausbildungen bekomme ich am Anfang die Frage, ja, wie kann ich das denn fühlen, wie doll der Druck sein soll? Oder auch mit der Intuition. Das Problem ist nicht, dass wir nichts fühlen. Das Problem ist, dass wir dem, was wir fühlen, nicht vertrauen, dass wir diese Konditionierung des Verstandes haben. Und wenn wir die loslassen, wenn es hier oben ruhig wird, wenn wir wirklich mehr nach innen kommen, mehr in die Hände, dann sind alle Antworten da. Und das ist viel leichter, als viele Menschen denken.
Das ist schön. Ne? Also vielleicht, ich bin da auch über nicht über viel, aber über einiges an Ausbildung rumgelaufen, um dann zu mir zurückzukommen und zu merken, oh okay, das hätte ich auch selber spüren können. Das hätte ich selber erfahren können, indem ich meiner eigenen Erfahrung vertraue.
Ja. Ja, und ich glaube, diese Erfahrung kennen wir alle, wo wir irgendwie ein komisches Bauchgefühl haben und dann haben wir es trotzdem gemacht und nachher, okay, hätte ich mal drauf gehört. Ja. Und je sensibler wir werden und je mehr wir diese Qualität des Spürens kultivieren, zum Beispiel durch Thai-Yoga auf der Matte, umso weniger haben wir diese blöden Entscheidungen in unserem Leben, wo wir immer wieder die falsche Abzweigung nehmen, weil der innere Kompass viel feiner wird. Die Intuition ist ja ein Supercomputer, ist ja viel schlauer als der Kopf, weil im Unterbewusstsein, was weiß ich, wie viele Millionen Informationen verarbeitet, das kann der Verstand gar nicht. Deshalb ist es total bescheuert, sich hinzusetzen, Pro-Kontra-Listen, Plus, Minus, mache ich das, mache ich das. Ja. Einfach reinspüren und der erste Impuls, der kommt, ist meistens der richtige.
Ja, ja, total, total. In dem Moment, wo du anfängst zu überdenken und dann auch wieder eine Entscheidung umschmeißt, dann ist eigentlich schon der Drops gelutscht. Ne? Dann kann man es eigentlich sein lassen, weil dann beißt sich der Verstand selber in den Arsch, sozusagen. Und das, was erdacht wurde, wird wieder umgeschmissen, um was Neues zu erdenken. Und dann bist du in dieser Gedankenwelt und letztendlich verloren.
Ja, Verstand ist ein guter Diener. Also ich nutze den Verstand ja auch, ich schreibe ja auch gerne, also Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Also wenn wir ein Ziel haben, Ziele bitte immer mit dem Herzen und dann, wenn es jetzt ums Business geht zum Beispiel, ist es natürlich schon schlau, den Verstand zu nutzen, wie mache ich das und das auch strategisch zu machen, aber nicht wichtige Lebensentscheidungen an den Verstand abgeben, das ist nicht so sinnvoll.
Ja, ein Freund von mir hat mal gesagt, zu verstandesgesteuerten Menschen, der Hausmeister hat das Haus besetzt. Weil, wie du sagst, ne, es ist ein toller Diener, man kann sehr viel mit seinem Verstand anstellen, wenn man weiß wie, und doch ist es nicht die Quelle des Glücks.
Ja.
Oder die Quelle von Sinn, von Erfülltheit.
Ja.
Deswegen spüren.
Ja. Deswegen spüren, was und, da ist. Genau, und als viertes haben wir die Qualität der Liebe oder Hingabe. Ich mag manchmal das Wort Hingabe ein bisschen mehr, weil Liebe wird in unterschiedlichen Kontexten genutzt. Ich liebe Eiscreme, ich liebe dies, das, aber es ist wirklich so eine bedingungslose Liebe gemeint, das Herz zu öffnen und jemand anders auch zu dienen. Und mit der Berührung spürt der andere, sind da verdeckte Absichten? Erwartet jemand etwas von mir? Und wirklich diese reine Liebe, okay, ich bin da für dich. Und das fühlt jemand. Und man muss gar nicht so viel machen. Also aus diesem Tu-Modus rauszukommen, was ich vorhin auch schon sagte, ist es vielleicht die größte Herausforderung, gerade wenn wir Menschen haben, die irgendwas mitbringen, bestimmte Themen oder vielleicht haben sie sogar eine Diagnose aus der Schulmedizin bekommen. Einfach da sein und Liebe schenken. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich glaube, das ist das, was vielen Menschen fehlt. Und das ist etwas, was ihnen nicht bewusst ist, dass dieser Mangel an Liebe, dass das Herz zu ist. Wir sind ja nicht nur physische Wesen, wir sind ja auch Seelenwesen und feinstoffliche Wesen. Die Liebe ist die Verbindung zur Quelle. Und durch Berührung können wir das fühlen. Das Tolle ist, egal ob wir uns mit Spiritualität beschäftigen oder nicht. Also ich habe schon Sessions gehabt mit Menschen, die haben mit Yoga, Meditation, Spiritualität überhaupt nichts am Hut gehabt. Und dadurch, dass sie sich entspannt haben, dass sie diese Präsenz gefühlt haben, haben die ihren Körper wahrnehmen können. Und zwar in einer Form nicht, der ist kaputt, tut weh, funktioniert nicht, weil die meisten Menschen spüren sich erst selber, wenn so weit gekommen ist, wenn die Energie nicht mehr fließt, sondern in einem angenehmen, positiven Sinne. Und ja, das ist total, total schön.
Das glaube ich. Und letztendlich ist das wahrscheinlich die Energie, die alle anderen Qualitäten durchfließen darf, ne? Also in der liebenden Achtsamkeit zu sein, in der liebenden Führung auch zu sein und auch lieben zu spüren.
Also ja, letztlich lassen sich diese vier Qualitäten niemals getrennt voneinander denken. Es geht gar nicht ohne. Also Achtsamkeit ohne Spüren ist ja keine Achtsamkeit, wenn ich genauso wenig ja mit der Liebe oder das ist. Es ist alles irgendwie eins. Das sind so wie unterschiedliche Facetten. Prisma, hattest du vorhin gesagt, alles auf das Gleiche und es ergänzt sich und es geht nur zusammen.
So schön. Jetzt habe ich mich gefragt, vor allem beim Thema Spüren, ob das was ist, was sich mit der Zeit immer weiterentwickelt. Ob du jetzt ganz anders spürst, irgendwie tiefer, fortgeschrittener spürst, als du es vielleicht vor 10 Jahren getan hast, oder ob das ein Gedankenkonstrukt ist und wir spüren eh in jedem Moment anders.
Also es ist beides. Ja, ich habe mich weiterentwickelt und B, ich bin kein Meister. Meisterschaft gibt es nur in diesem Moment. Es ist kein Zertifikat, was wir uns an die Wand hängen können, so abgeschlossen geschafft, sondern die Aufgabe ist immer in diesem Moment jetzt ganz da zu sein. Auch Achtsamkeit ist es, die Leute so, Achtsamkeit ist ja so ein Modewort und denken, pff, kann ich nicht mehr hören. Aber wenn man dann mal so anschaut, wie leben die Menschen, wir können es alle gebrauchen, auch wenn wir es nicht wollen, aber wir können es alle gebrauchen und spüren genauso. Ja. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, gerade als Mann, das war ein großer Weg. Und da bin ich auch meiner Frau sehr dankbar, die einen großen Anteil hatte, dass ich an meine Gefühle dran gekommen ist. Sie ist nämlich zum Beispiel Sannyasin, also Anhängerin von Osho. Wir waren zusammen in Pune. Ich habe da auch die dynamische Meditation mitgemacht, was mir geholfen hat, so auch Kontakt zu bekommen zu schwierigen Gefühlen, wie zum Beispiel Wut. Und Charlie Chaplin hat schon gesagt, wir denken zu viel und wir fühlen zu wenig. Und das ist, glaube ich, diese große Täuschung, dass wir denken, wir würden fühlen. Und wir tun es nicht. Und im Yoga ist bei vielen, wir denken, wir fühlen und wir fühlen vielleicht, okay, ist der Stretch oder eine Asana, ich fühle, ob ich Hunger habe, aber wirklich diese tieferen Schichten, die Gefühle, vor allen Dingen auch die Schattenanteile, das, was wir runterdrücken, da ist ein riesiges Potenzial. Der Weg ist für mich auch noch nicht zu Ende. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht.
Und ja, in dem Moment, wo wir mit Achtsamkeit, mit Klarheit und im Spüren sind, dann zeigt sich auch immer mehr. Ne? Dann folgen wir dieser Existenz, wo sie auch immer mit uns hin will. Ist ja auch eine höhere spirituelle Weisheit letztendlich. Und auch was ich durch Pflanzenmedizin immer wieder gezeigt bekommen habe, dass wir in Hingabe sein dürfen an unseren Weg. Dass es anmaßend ist zu sagen, okay, und nächstes Jahr mache ich dieses oder jenes oder ich will, dass aus mir der und der wird. Sondern das Leben macht aus uns jemanden, das Leben lädt uns ein oder manchmal zwingt es uns auch. Ne? Und dann gibt es nicht mehr so viele Optionen, wie wir gerne hätten.
Definitiv, und wir leben ja jetzt auch so in einem Zeitalter kollektiv der Veränderung. der Turbo, wo wir so ja, mit der Holzhammer-Methode, also entweder, also ein Freund hat mal gesagt, das ist so dieser Shiva-Zug, der Zug der Veränderung, der rast an uns vorbei und dann stoppt er und wir haben nur die Wahl, steigen wir ein oder bleiben wir schmollend an der Haltestelle stehen. Und spüren hilft uns, in den Flow zu kommen, mit dem Leben zu fließen. Also diese Co-Kreation mit dem Leben, die magische Momente erzeugt. Kann ich mir auch super vorstellen, in der Kakaozeremonie oder jetzt auch im Thai-Yoga. Und immer, wenn wir halt im Kopf sind, dann haben wir Wünsche, Erwartungen und das knallt dann so auf das Leben und es kommt nicht irgendwie zusammen und wir sind frustriert. Aber es ist gut natürlich und es ist auch nicht immer Zuckerschlecken. Das ist ja so diese Illusion, Spüren und Herz in der spirituellen Szene, dass das immer so weichgespült ist. Aber gerade auch die Schmerzen, die Trauer, Wut, Frustration, das sind ja Geschenke. Wie Rumi sagt, das ist die Wunde, das ist der Ort, wo das Licht einströmen kann.
Oh wow, so schön. Jetzt würde mich interessieren, Tobias, praktizierst du auch mit deiner Frau die Thai-Yoga-Massage oder ist das was, was du eher nach außen gibst an Klienten, Klientinnen?
Definitiv, also ich praktiziere sie mit meiner Frau, mit guten Freunden, wir tauschen uns aus. Die Suva selber ist ein bisschen mehr auf der Seelenebene unterwegs, also in unserer Beziehung. Ich bin so für die materielle Welt, 3D-Welt, der physische Körper und sie hat nochmal so einen feineren Zugang zur Seele, auch Klang. Ja, aber es ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil und es ist auch wichtig für mich zu empfangen, finde ich auch wichtig und das sage ich auch meinen Ausbildungsteilnehmenden, wir können ja nur authentisch das weitergeben, was wir tun. Es wäre genauso, wenn du jetzt keinen Kakao trinken würdest und du würdest ihn nur verkaufen und das wäre dann irgendwann nicht glaubwürdig, wenn du das nicht selber auch tust und für mich ist es immer wieder wichtig, das auch zu spüren, wie gut tut das im eigenen Körper, um das auch auszustrahlen und um mir selber was Gutes zu tun.
Und nicht zu glauben, so, okay, ich gebe ja diese Medizin, das heißt, ich brauche sie nicht, so nach dem Motto, ne? Ich bin ja der Quell dieser Heilung oder dieser heiligen Gabe. Ja. Und sie sich selber zu verwehren.
Das ist natürlich Quatsch. Also was bei mir in den letzten 2,5, 3 Jahren dazugekommen ist, ist Qigong, ist auch Selbstmassage, also dass ich meine eigene Praxis habe. Wir können uns Berührung natürlich auch selber schenken. Total schön. Hat da ein bisschen eine andere Qualität. Das kann jetzt die Arbeit mit jemand anders nicht ersetzen. Das ist komplementär dazu, würde ich sagen. Ja.
Spannend. Jetzt würde ich gerne noch auf eine Facette eingehen, die, glaube ich, auch sehr zusammenhängend ist mit der Wirkung von Kakao, nämlich das Thema Neurotransmitter, also yes. Körpereigene Botenstoffe, ne, das ist jetzt wieder Brain Food, körpereigene Botenstoffe, die ausgesendet werden, wenn wir Berührung empfangen. Das heißt, es ist gar nicht so sehr, ich glaube dran oder ich glaube nicht dran und finde ich das gut oder finde ich es nicht gut, sondern da passieren Prozesse und vielleicht magst du da auch nochmal drauf eingehen.
Gerne, das ist ja auch mal gut für die Skeptiker, so ein bisschen wissenschaftlichen Futter dazu zu haben, also es werden definitiv Neurotransmitter aktiviert, also Serotonin, Endorphine, die uns diese Glücksgefühle schenken und ganz wichtig natürlich Oxytocin, sogenannte Kuschelhormon, was uns auch hilft, Stress zu regulieren, was ein Gegenspieler ist zu Adrenalin, Cortisol, was uns einfach runterbringt und dieses Gefühl des Genährtsein. Ja, und wie ich sagte, wir alle haben dieses Bedürfnis nach Liebe. Ich glaube, wir haben auch alles dieses Bedürfnis, so diesen Gefühlszustand zu bekommen. Und dann gibt es halt unterschiedliche Wege. Und das Gute und Kakao und Berührung sind sehr nachhaltige. Und dann gibt es natürlich auch schädlichere Wege, Junkfood oder schlechte Gewohnheiten, wo Menschen versuchen, sich das zu erfüllen. Und das Tolle an Berührung ist natürlich, dass es nichts kostet, aber gleichzeitig lässt es sich dadurch auch schwer vermarkten. Und ich habe auch einen Verein gegründet, das Netzwerk Berührung, um Berührung mehr den öffentlichen Fokus zu bringen. Auch zum Beispiel, was Krankheitssymptome angeht, Depression ist wissenschaftlich erwiesen, dass Berührung hilft. Die Sache ist natürlich, dass wir eine Pharmalobby haben, die hat Millionen, Milliarden Budgets, um Studien zu finanzieren. Und wenn wir annähernd oder nur einen Bruchteil davon an Budget hätten, um Studien zu finanzieren, was die Heilwirkung an Berührung, von Berührung angeht, könnten wir noch viel mehr rausfinden und noch viel mehr beweisen. Also wir sehen vielleicht so die ganz kleine Spitze des Eisbergs. Und andere Kulturen, indigene Völker zum Beispiel, die auch ihre Kinder am Körper tragen, im Tagetuch, die machen eine ganz andere Entwicklung durch als wir, die wir halt die Kinder irgendwo wegstecken, die wir auch dann halt in Gesellschaftsstrukturen leben, von Vereinzelung, Individualismus, viel mehr Single-Haushalte, und viele Probleme resultieren daraus. Das ist Menschen nicht bewusst. Und wir merken nur, uns geht's nicht so gut, uns fehlt etwas, uns ist einfach, fühlen uns emotional so ein bisschen down und dann greifen wir vielleicht zu Psychopharmakern. Aber alleine wenn Berührung wegfällt als natürlicher Regulationsmechanismus, geht es uns nicht mehr so gut.
Ja, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich glaube, das ist die Spitze des Eisbergs, ne? Dass wir denken, oh ja, ich werde gern mal gestreichelt oder ich finde es schön, wenn mein Partner meine Hand hält. Doch das geht so, so viel tiefer, und das Gefühl habe ich auch mit Kakao, dass Kakao da durch seine Zusammensetzung, durch die Inhaltsstoffe den Menschen etwas liefern kann, wovon sie sich selber abgeschnitten haben. Ne? Und wir sind ja so in diese Wenn-Dann-Gesellschaft reingeworfen worden, oder ich zumindest, dass es hieß, wenn du eine gute Note bekommst, dann kriegst du Liebe von uns. Ja. Wenn du ein braver Junge bist, dann kriegst du was Süßes und so weiter. Und dadurch habe ich festgestellt, ist bei mir so diese Konditionierung entstanden, ich erlaube mir nur, mich gut zu fühlen, wenn ich etwas dafür tue. Ne? Und ich glaube, sowohl Berührung als auch Kakao sind da in so einer Bedingungslosigkeit. Das schenkt dir ein gutes Gefühl. Und ich durfte es jetzt erst erfahren an meinem Geburtstag, der für mich immer ein super emotionaler Tag ist, wo ich auch viel weine. Und wenn meine Frau dann bei mir ist und mich einfach nur berührt, dass selbst in diesem Zustand mir diese Berührung so viel schenkt. Sie macht die Trauer nicht weg. Ne? Es ist nicht so dieses, hör auf zu weinen, ist doch alles gut, sondern es ist wirklich einfach, mich besser zu fühlen in der Emotion, in der ich gerade bin, in der Situation. Und also diese Bedingungslosigkeit ist wirklich unglaublich, was damit möglich wird.
Ja, das ist diese Qualität des Raumhaltens, von der ich gesprochen habe, einfach da zu sein und zu spüren. Und wenn jemand da ist und man fühlt diese Gegenwart, dann können sich emotional Dinge lösen, was man nicht alleine kann. Und ich glaube, wir Menschen sind auch Gemeinschaftswesen, und deshalb bin ich so auch gegen diesen Dogma vom Individualismus, wo uns eingetrichtert wird, du musst es alleine schaffen, du musst diese Leistung bringen. Und das ist ja nur eine Fiktion des Egos, dass wir uns selber lieben können, wenn wir toll sind, wenn wir gut sind, wenn wir den Erwartungen der anderen entsprechen, was du gesagt hast. Das ist ja alles Ego, das ist ja Verstand. Und zurückzugehen, auch halt, deshalb finde ich es auch so cool, was du machst, also das in einer zeremoniellen Art und Weise Kakao zu trinken, diese Zeremonien zu haben, das ist ja auch was in unserer Gesellschaft fehlt, Initiationsriten, wo Menschen zusammenkommen. Also wir sitzen ja so selten ums Feuer gemeinsam. Deshalb habe ich auch in meinen Ausbildungen, arbeite ich mit der Circle Ceremony, also dass wir eine Kreisstruktur haben. Wir haben Sharings und dieses Menschsein, Räume, wo Menschen einfach so sein können, wie sie sind. Es ist so, so kostbar, so was Urmenschliches, was leider in der modernen Zeit viel zu kurz kommt und verloren gegangen ist.
Ja, ich glaube, weil es auch nie niedergeschrieben war. Es war so offensichtlich, und ich finde jetzt vor allem in Ländern des nördlichen Polarkreises, wo es halt im Winter auch echt kalt ist, ging es nicht anders. Da ist man im Winter zusammengekommen, saß ums Feuer, um den Ofen irgendwie. Also die Menschen waren darauf angewiesen, zusammenzukommen. Ne? Und deswegen gab es nie ein Buch, wo drin stand, deswegen ist Nähe gut. Sondern nee, es war offensichtlich, ohne Nähe können wir nicht überleben. Und jetzt sind wir auf einmal in einem Zeitalter, wo Nähe gefühlt optional geworden ist.
oh nee, wenn ich mich mit dem oder der treffe, dann nervt die mich oder dann muss ich mich ja schminken oder all diese Schichten, die sich aufgebaut haben, was eigentlich totaler Quatsch ist, weil das ist das absolute Grundbedürfnis, dass wir uns miteinander verbinden. Und Einsamkeit nachgewiesenermaßen ist eine der schlimmsten Epidemien unserer Zeit, die uns schwächt und alle Krankheiten einlädt, die da draußen so rumfliegen.
Ja, und das ist ja für mich auch so faszinierend, dass die Schulmedizin, die westliche Medizin, ist ja super im Akutfall oder bei Problemen des physischen Körpers. Und da wird sie immer sophisticated. Wir können immer mehr Sachen heilen des physischen Körpers. Aber was die Erkrankung der Seele angeht, Burnout, Depression, Vereinsamung, das explodiert. Und das kriegen wir halt nicht mit der Gerätemedizin hin. Da brauchen wir andere Strategien. Da brauchen wir Räume, wo Menschen zusammenkommen, Mensch sein können. Und das erfordert Mut, auch diesen Weg zu gehen, den Weg des Spürens. Ich glaube, Berührung ist halt auch deshalb so gesellschaftlich, und das haben wir nicht erst seit Corona, das war auch schon früher, dass es so besetzt war, musste aufpassen. Es ist etwas, was wir uns innerlich tief wünschen. Ein Teil von uns wünscht sich das, aber dann gibt es auch einen anderen Teil. Das ist der so, uiuiuiuiuiui, und wenn ich da mal wirklich spüre, dann kommen wir in Kontakt mit all dem Shit und den Schattenanteilen und dem, was wir so runtergedrückt haben. Und deshalb ist es für viele Menschen bequemer, weiter zu rennen in der Leistungsgesellschaft, weiter zu strampeln im Hamsterrad oder sich abzulenken oder diese Ersatzbefriedigung. Denn es erfordert echt Mut. Und ich erlebe es ganz häufig auch in meinen Ausbildungen, dass Menschen, wenn sie mit sich selber in Kontakt kommen, dass sie merken, ja, der eingeschlagene Weg, das ist vielleicht eine Sackgasse, und das kann im ersten Moment auch mal schmerzhaft sein, aber letztlich ist es ja immer besser, früher hinzuschauen als zu spät, um dann gegebenenfalls die Richtung zu ändern.
Absolut. Und den Kontakt zu sich selber aufzubauen, so früh wie möglich. Ne? Ja. Und für manche ist das vielleicht erst mit Rentenalter, und für andere ist das aber vielleicht auch schon im jungen Alter, oder vielleicht geht dieser Kontakt sogar nie verloren. Das wäre ja der Optimalfall, ne? Dass wir Kinder in der Gesellschaft haben, die ihren Kontakt zu sich selber behalten. Weil von Anfang an wissen Kinder genau, was sie wollen und was sie nicht wollen, was sich gut für sie anfühlt und was nicht. Und klar, sie haben noch nicht die Weitsicht und vielleicht auch die rationale Erkenntnis, okay, nur Süßigkeiten essen macht vielleicht dann doch keinen Sinn. Aber trotzdem wissen die genau, was sie wollen und was sie nicht wollen, und stehen dafür ein.
Ja, also, das ist essentiell. Und meine Frau und ich, wir haben jetzt keine Kinder, aber wenn ich ein Kind hätte, ich glaube, das würde ich auch weitergeben, diesen Kontakt zu sich selber. Und die große Gefahr, die ich aktuell sehe, ist natürlich im Punkt Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Also wenn ich durch eine Stadt gehe, eine Großstadt, es macht mich einfach traurig, wenn ich sehe, dass die Menschen nur in ihre Geräte starren und da im Außen sind. Und das ist natürlich der schnellste Weg, sich aus dieser inneren Verbindung zu sich selber raus zu katapultieren, wenn ich da auf die Geräte gucke und wenn ich meine emotionalen Stimulation durch die blinkenden Nachrichten bekomme oder dass ich da irgendwie was Neues habe. Also da wirklich mit sich selber in Kontakt zu sein und auch Spürzeiten zu etablieren. Ich mache es immer so, dass bei mir am Wochenende ist Digital Detox, weil ich sitze auch für mein Business, sitze ich auch, wenn ich nicht gerade eine Ausbildung leite, viel am Computer und mache Podcasts und Social Media und was auch immer. Und da wirklich auch mal die Dinge auszulassen, um ins Spüren zu kommen, diese Auszeiten zu haben. Ich glaube, das ist essentiell heutzutage.
Absolut, absolut. Und ich habe da ein ziemlich krasses Beispiel machen dürfen, wie stark Social Media da ein Sog ist von uns weg. Und zwar habe ich auf meiner letzten Reise in Peru mir ein Tattoo stechen lassen, hier so einen ganzen Arm, ne, hat sau weh getan und es hat geschmerzt, ich war gelangweilt, und was mache ich dann? Ich hole mein Handy raus und gehe auf Social Media, auf Instagram, und auf einmal spüre ich diesen Schmerz nicht mehr. Also es musste dir mal geben, da tätowiert gerade einer meinen Arm voll, und dadurch, dass ich mir diese Reels da reinziehe und am besten auch super schnell, ne, bloß keine Zwischenzeiten lassen, ist dieser Schmerz auf einmal weg. Und dann war ich war noch nie so viel auf Social Media in meinem Leben wie an diesem Tag, glaube ich, 6 oder 7 Stunden am Stück. Das hat auch echt was mit mir gemacht. Und seitdem weiß ich einfach, wie kraftvoll das ist. Also wenn dir jemand in den Arm hackt und du kannst im anderen Arm dein Handy halten, da reingucken und du spürst das nicht, was wow. für eine Betäubung da stattfindet für unser Nervensystem oder was für eine Überreizung, ne? Eine Reizüberlagerung. Ja. Und da bin ich mittlerweile auch sehr, sehr vorsichtig. Also weil ich einfach weiß, was für eine starke Waffe, was für ein starkes Mittel das ist. Das ist wie eine Pille eigentlich. Ne? Die nimmst du ein und dann ist auf einmal Ruhe. Dann ist auf einmal weg. Und wo vorher vielleicht Trauer war, Wut war, wo vielleicht Gedanken, Unruhe, was auch immer war, ist auf einmal so ein verwirrtes, ist ja egal, ist ja eigentlich egal. Und so kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter.
Definitiv.
Wow, so viel Weisheit, was in der Thai-Yoga-Massage fußt und ruht und gleichzeitig unser ganzes Leben durchfließen darf. Und da danke ich dir von ganzem Herzen, ja. Tobias, dass du das mit den Menschen teilst und dass du auch für dich den Weg gefunden hast, das nicht nur zu praktizieren, sondern auch anderen Menschen den Weg zu zeigen, wie sie das lernen können. Und vielleicht magst du jetzt gegen Ende nochmal drauf eingehen, wie so eine Ausbildung aussieht. Du hast ja schon ein bisschen von Kreiskultur gesprochen, ne, und von den Sharings, bevor wir das Gespräch hier gemeinsam beenden.
Gerne, also danke erst nochmal an dich für die Einladung. Es hat mir große Freude bereitet bis jetzt, das Gespräch. Und ich finde es auch total cool, die Mission, die du hast, nämlich den Kakao in die Welt zu bringen. Und ich habe so auch meinem eigenen Geburtstag, aber auch bei Events schon so coole Erfahrungen gemacht mit Kakao und Berührung, wenn man beides dann miteinander zu kombinieren, dann das ist natürlich ein Fest für die Neurotransmitter. Dann hat man beides dann zusammen. Genau. Ja, die Thai-Yoga-Ausbildung ist 5 Tage lang und das ist für mich so eine Initiationsreise in die Welt des Spürens, wo wir anfangen, uns selber wahrzunehmen. Wir etablieren die 4 Qualitäten der Berührung und ich mache das auch, worüber wir auch gesprochen haben. Ich schaffe ganz, ganz starke Erfahrungen. Es ist keine theoretische Ausbildung. Also man muss nichts mitschreiben. Ich sage immer, alles, was wichtig ist, steht im Buch. Und ich schaffe es wirklich, diese Erfahrung so spürbar zu machen. Dieses Feedback bekomme ich auch von anderen, dass es verankert ist als Referenzerfahrung. Ich darf mir selber vertrauen. Und da sind natürlich auch praktische Techniken, die man in diesen 5 Tagen mitnimmt. Aber es ist zugleich eine Reise zu sich selber, eine Reise in die Welt des Spürens, eine ganz, ganz starke Gemeinschaft, wo wir sehr tief gehen, energetisch, emotional. Denn, das ist ja auch das Coole, sowohl als Lehrer, aber auch gerade in der Körperarbeit, wir können mit anderen Menschen nur so tief gehen, wie wir selber gegangen sind. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen gegen diese oberflächliche Wohlfühl-Spiritualität und hier mal so ein bisschen konsumieren, da mal ein bisschen konsumieren. Es geht tief, es ist ein innerer Prozess, aber auch ein sehr, sehr schöner, der entspannt ist. Und eine Teilnehmerin von mir hat mal gesagt, dass 5 Tage wären entspannter gewesen als jeder Urlaub, den sie mal in ihrem Leben gemacht hat. Und das war für mich ein ganz wunderschönes Kompliment, was ich immer wieder gerne zitiere.
Oh, wow. Das klingt wirklich wunderschön. Findet das bei dir statt, da wo du herkommst?
Ja. Ich bin in ganz Deutschland unterwegs, in verschiedenen Yoga-Studios, zum Teil auch in Seminarhäusern. Und meine Frau und ich haben eine Mühle gekauft, die Blaue Mühle in der Eifel. Da ist der Seminarraum etwas kleiner und deshalb ist es so, dass die Basisausbildungen sind deutschlandweit und die Aufbaumodule, also wenn jemand dann tiefer gehen möchte, dann kann er das bei uns tun. Also viele von den Seminaren finden dann bei uns statt und es ist auch schön, wirklich auf dem Land zu sein und ganz rauszukommen, das als Auszeit zu genießen.
Oh, das klingt toll. Würdest du das empfehlen auch für Paare?
Definitiv. Also Berührung, achtsame Berührung, es ist halt eine absichtslose Berührung. Das ist ganz wichtig, weil häufig im Paarkontext ist es ja so emotional aufgeladen oder zum Teil denkt man, oh, dann will der andere was von mir und du lernst wirklich in den Raum der absichtslosen Berührung reinzugehen, in ein Feld der Liebe Und bei Paaren ist mir nur wichtig, dass die auch bereit sind, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Bei der Thai-Yoga-Ausbildung ist es so, dass wir dann auch immer wechseln zwischendurch, weil du lernst ja dadurch mit dem Umgang mit unterschiedlichen Körpern, mit unterschiedlichen Energien. Und wenn wir nachher dann Thai-Yoga-Sessions geben, dann können wir uns auch nicht immer aussuchen, wer da vor uns auf der Matte liegt. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Teil. Aber das sind auch total liebe Menschen. Also ich habe es häufiger, dass einige Paare kommen oder dass auch Freunde mitgebracht werden. Und zugleich ist es ein sicherer Space. Und ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten oder so. Das passt immer.
Ja, es geht ja auch darum, sich etwas Neuem zu öffnen, ne? Und dann wäre es schade zu sagen, ja, okay, aber das mache ich nicht und das ist mir auch zu doof und so, dann dürfte man sich überlegen, ob das wirklich das Richtige ist für einen.
Definitiv. Ich meine, klar, also ich bin immer auch für eine offene, ehrliche Kommunikation, auch in den Ausbildungen, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, das darf man auch sagen, sollte man auch sagen, weil dadurch lernt man ja nur. Und klar, es gibt auch Grenzen. Ich werde schon gefragt, muss man an jedem eine Thai-Yoga-Session geben? Nee, muss man nicht. Wenn jetzt jemand irgendwie total schräge Erwartungen hat, was auch immer, was da passiert, der Thai-Yoga mit Tantra verwechselt, klar kann man auch ablehnen. Aber grundsätzlich, mein Credo ist, dass alle Menschen, die zu uns kommen, sei es jetzt Thai-Yoga-Klienten, sei es Yoga-Schüler, sei es uns Beziehungspartner, das sind ja alles Spiegel unserer Seele, durch die wir lernen können. Und das ist dann auch cool, wenn wir diese Lernaufgabe annehmen und wenn wir nicht dann sagen, oh nee, mit dir nicht, du bist mir jetzt nicht sympathisch oder so. Das sind ja gerade die meisten Menschen, von denen wir häufig am meisten lernen können.
So ist das. Jetzt ist mir noch eine Frage ins Bewusstsein getreten und dann hast du es sogar ausgesprochen, nämlich das Thema Tantra. Und ich sehe vor allem durch die vier Qualitäten der Berührung, durch die Achtsamkeit, durch das einander nahe kommen, ja auch körperlich, sind da auf jeden Fall Parallelen, ne, die da stattfinden. Da hast du dir sicher auch schon Gedanken gemacht. Jetzt würde mich interessieren und vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, wo genau verlaufen die Grenzen? Also bis wohin ist Thai-Yoga-Massage tantrisch und ab wo ist es dann aber auch wirklich nur eine Massage oder eine Körperarbeit, sage ich mal, und nicht tantrisch?
Ja, das hängt natürlich da erstmal davon ab, wie wir Tantra definieren. Und da gibt es ein großes Feld. Es gibt es von weißem Tantra zu rotem Tantra. Weißes Tantra auch bekleidet, wo es wirklich auch um Energiearbeit geht, bis halt wirklich zur Arbeit mit Nacktheit, sexuellen Energien. Und Thai-Yoga wird definitiv nicht mit der sexuellen Energie gearbeitet. Das ist der Unterschied. Mhm. Tantra wird mit der sexuellen Energie gearbeitet, auch mit der Polarität von Mann-Frau. Mhm. Und diese Polarität, die sexuelle Energie, spielt im Thai-Yoga keine Rolle. Okay. Und zugleich ist es, ich habe auch selber einige Ausbildungsteilnehmende mit einem tantrischen Hintergrund, die haben gesagt, dass es für die auch super war, diese Tools zu integrieren, die Qualitäten der Berührung, auch die Selbstachtsamkeit zu geben ohne Anstrengung. Da ist definitiv, sind da Parallelen. Und das ist der Unterschied, dass Tantra ist halt eine sinnliche Form der Berührung, Körperarbeit, und Thai-Yoga ist ganz klar ist Energiearbeit und es geht um absichtslose, bedingungslose Liebe.
Okay, ja. Wow, danke, danke. Das hat mir auch nochmal enorm Klarheit geschenkt. Dann sind wir jetzt am Ende unseres Gesprächs, Tobias. Gibt es noch irgendwas, was du der Community an dieser Stelle mitgeben möchtest? Natürlich werden alle Informationen zu deinem Angebot, Seminare etc. in den Shownotes verlinkt. Mhm. Und jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, was rauszugeben.
Ja, also ich möchte Menschen einfach dazu ermutigen, wirklich ins Spüren zu kommen, zu machen, sich darauf einzulassen. Es ist für mich eine ganz faszinierende Welt. Es ist eine magische Welt. Es ist dem, was man nicht durch das bloße Auge sehen kann. Und so diese 3D-Welt, diese physische Welt loszulassen und einfach mal ganz offen zu sein, sich leer zu machen für neue Erfahrungen. Und wenn ich die Augen schließe, wenn ich ins Spüren komme, dann kann ich in eine Welt eintreten, die dem Alltagsbewusstsein verborgen ist. Die Welt der Energie, des Loslassens, und es gibt nichts zu verlieren und ganz viel zu gewinnen. Und eine gute praktische Möglichkeit wäre, auf der Webseite, auf meiner Webseite thaiyoga.de, sich das Starter-Kit runterzuladen. Ist ein E-Book mit einem Übungsvideo. Damit kann man sofort loslegen, ist kostenlos. Das wäre vielleicht so die einfachste Möglichkeit, um mit Thai-Yoga anzufangen.
Wunderschön. Vielen Dank dir für deine Zeit. Danke auch allen, an alle, die zugehört haben. Und bis ganz bald.
Ja, ich danke dir für das Gespräch. Hat mir große Freude gemacht.
Das war der Kakomischer Podcast mit Tobias Frank. Ich hoffe, es hat dir so viel Freude gemacht wie mir. Ich überlege mir jetzt tatsächlich mit meiner Frau, mit der Anka, so eine Ausbildung zu machen, einfach um einander nochmal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und auch eine neue Form der Berührung kennenzulernen. Und vielleicht ruft dich das auch, dann schau gerne in die Shownotes, kontaktiere den Tobias über Instagram, Facebook oder seine Webseite, kauf dir sein Buch und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja bald auf einer seiner Ausbildungen. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und wünsche dir alles, alles Liebe. Dein Mischa.